Unternehmen, wo Führungskräfte 10 Stunden am Tag wirklich vor Ort begleitet wurden über mehrere Tage, die haben 0% ihrer Zeit geführt. Saßen nur am Rechner, haben E-Mails geschrieben, Excel-Tabellen bearbeitet, saßen in Besprechungen und die waren todtraurig, dass sie nicht führen können. Es gab auch andere, die hatten ähnliche Werte, die waren sehr glücklich, weil sie mussten nicht führen.
Studierende, wenn man die fragt, was möchtest du denn eigentlich mal so machen, wofür hast du dein Studium eigentlich ergriffen? Da kam eigentlich früher regelmäßig, möchte mal eine Abteilung führen, möchte mal einen Bereich führen. Und das höre ich eigentlich heute ganz selten.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Management über Neu nachgedacht. Heute als Gast Herr Sharp dabei. Wir werden wieder, wie beim letzten Mal, ein Thema, nicht, das wir so aus dem Hütchen ziehen. Letztes Mal hatten wir das Thema flache Hierarchien. Wir haben kein Redaktionsdokument, keine Regieanweisung. Wir ziehen ein Thema und legen dann einfach mal los und hören dann nach 25, 30 Minuten auf. Wahrscheinlich. Und bevor wir aber loslegen, und da kann ich schon mal sagen, als Thema haben wir gezogen das Thema Führung heute, Anforderungen, Herausforderungen, Rahmenbedingungen etc. Aber bevor wir loslegen, Herr Sharp, stellen Sie sich mal bitte kurz vor, bitte.
Sehr gerne, hallo, ich freue mich, wieder dabei sein zu können. Offensichtlich hat das letzte Mal nicht dazu geführt, dass Sie davon Abstand nehmen, das freut mich sehr.
Hat aber ein bisschen gedauert, bis ich darüber hinwegkam, muss ich sagen.
Ich bewundere Ihren Mut. Heinrich Sharp, mein Name. Ich arbeite als Coach und Berater in Einzelsettings, in Teamsettings und in Organisationsentwicklungssettings. Und nebenher, was heißt nebenher, wenn ich Zeit habe, dann darf ich eine Vorlesung auch halten an der Hochschule Fresenius für Betriebswirte.
Ja, vielen Dank. Dann legen wir mal los. Wie gesagt, wir haben das Thema Führung, Anforderungen an Führung, Führung heute herausgepickt. Und aus meiner Sicht muss ich sagen, mir tun Führungskräfte, egal in welcher Branche, mehr und mehr leid, wo ich mir dann auch immer so die Frage stelle, würde ich das so in manchen Unternehmen wirklich machen wollen, egal auf welcher hierarchischen Ebene, warum tun die mir leid? Weil die Anforderungen aus meiner Sicht immer mehr werden, immer unstrukturierter auch in vielen Unternehmen. Da sollen diverse Methoden eingesetzt werden. Ich soll Audits, welcher Form auch immer, durchführen, begleiten. Ich soll natürlich unterschiedlichste Führungsstile beherrschen, situativ führen können, mal, wenn es nötig ist, autoritär, dann aber auch partizipativ etc. Dann habe ich mit den unterschiedlichen Generations X, Y und so weiter zu tun. Je nachdem, wenn Geschäftsführungswechsel ist, kommen unter Umständen neue Managementkonzepte, neue Berater mit ins Haus, die mir erklären, wie die Welt funktioniert. Und dann eben auch noch die Herausforderung, gerade für die Führungskräfte im unteren bis mittleren Management, dass ja gerade auch bei etwas größeren Unternehmen weiter oben die Führungskräfte häufig rotieren, karrieremäßig bedingt aus dem Unternehmen raus, weil man den nächsten Karriereschritt machen möchte oder aber bei größeren Unternehmen in einen anderen Fachbereich, anderes Fachgebiet hinein. Das heißt, da oben hat man dann auch oftmals keine Konstanz und als Führungskraft bin ich dann auch oftmals leider, sage ich mal, so mit Aufgaben voll, Excel-Tabellen füttern, E-Mails schreiben, in Besprechungen sitzen, dass ich dann auch noch mal kaum Zeit zum Führen habe. Also ich finde es sehr ernüchternd. Wie sehen Sie das, Herr Sharp?
Ja, also jetzt wird Sie überraschen, aber ich stimme Ihnen zu. Der Anspruch, ja, also nicht vollständig.
Oh, es sind hier noch keine 5 Minuten zugange, da können wir ja schon fast abbrechen.
Ja, also ich war noch nicht fertig. Also, erstmal glaube ich mit Ihnen, dass die Führungsaufgaben zunehmend anspruchsvoller werden und auch, was Sie so beschrieben und skizziert haben, die Ansprüche von außen, von Stakeholdern an Führungskräfte, werden irgendwie auch nicht weniger, sondern die werden eher mehr. Die Frage ist natürlich, ob Mitleid hilft oder was könnte helfen Führungskräften in diesem Kontext. Zweitens, ich beobachte auch, dass junge Leute, zum Beispiel Studierende, wenn man die fragt, was möchtest du denn eigentlich mal so machen, wofür hast du dein Studium eigentlich ergriffen, da kam eigentlich früher regelmäßig, möchte mal eine Abteilung führen, möchte mal einen Bereich führen und das höre ich eigentlich heute ganz selten. Also viele scheinen sich mit einer Fachkarriere auch gut anfreunden zu können. Ich führe das ein bisschen darauf zurück, dass offensichtlich auch durch Diskussionen, vielleicht wie wir sie hier führen oder allgemein Verfügbarkeit von Informationen, auch so ein bisschen durchgedrungen ist, wie anspruchsvoll und teilweise widersprüchlich und herausfordernd und komplex eine heutige Führungsaufgabe eben ist. Und da habe ich auch irgendwie Verständnis dafür, dass junge Menschen sagen, ach, das muss ich mir jetzt nicht notwendigerweise antun. Ich habe den Eindruck, manchmal sehen die das bei ihren Eltern und sagen, will ich so ein Leben führen? Eher nee. Also insofern habe ich da Verständnis dafür. Es gibt zwei Aspekte, die ich dabei wichtig finde. Den einen habe ich angerissen. Also die Frage ist eben, was hilft Führungskräften? Und da würde ich denken, das führt dann vielleicht zum zweiten Punkt so ein bisschen, was Führungskräften, glaube ich, hilft, ist, dass ein Verständnis dafür, was Führung eigentlich ist. Und ich glaube sehr daran, dass Führung aus einer gewissen Perspektive ein Handwerk ist. Das ist etwas, was man lernen kann. Es ist mitnichten so, dass ich so, wie vielleicht manche denken, charismatisch auf die Welt gekommen sein muss, der geborene Leader. Das halte ich für die Kontexte in den Organisationen, die ich kenne, für eher hinderlich, sondern ich glaube, das ist ein Handwerk. Und Sie haben es schon gesagt, man muss dafür Zeit haben, man muss dafür Zeit aufwenden können. Ich weiß nicht, Sie sind ja auch so in der einen oder anderen Organisation unterwegs, aber wie Sie das beobachten, meine Beobachtung ist, dass sehr häufig diejenigen Führungskräfte werden, die vorher fachlich am besten waren. Und meiner Ansicht nach wird es ist verständlich, ne? Das ist irgendwie klar, wer soll das Team mal leiten? Na, natürlich nicht der Schlechteste, das ist irgendwie verständlich und nachvollziehbar, aber gleichzeitig wird es, glaube ich, dem nicht gerecht, dass eben Führungskräfte, also die Hochschule Fresenius und da, wo wir tätig sind, nehme ich jetzt mal aus, weil ich rede in meinen Vorlesungen darüber, was es bedeutet zu führen und das ist auch bei CSR oder bei Organisationsentwicklung sehr häufig Gegenstand tatsächlich. Und mir ist wichtig, immer zu transportieren, was bedeutet das, was ist das für ein Handwerk, da muss ich was über Kommunikation wissen, da muss ich vielleicht ein bisschen was über Psychologie wissen. Und das sind alles Dinge, die man total lernen kann, aber zurück zu dem Punkt, wenn ich als die beste Fachkraft Teamleiterin, Teamleiter werde, wenn ich als die beste Fachkraft der Geschäftsführer werde, da entsteht ein Problem. Und zwar erstens, vielleicht glaubt die Organisation und glaube ich dann, dass ich deswegen automatisch eine gute Führungskraft bin. Das glaube ich nicht, sondern wie gesagt, da gibt es handwerkliche Dinge, die müssten dann vielleicht gelernt und nachgearbeitet werden, damit ich meine Aufgabe als Führungskraft gut erfüllen kann. Und zweitens, das noch viel größere Problem ist, dass es eben diesen Menschen und diesen Organisationen verständlicherweise schwerfällt, die Fachaufgabe mal dramatisch und drastisch zu reduzieren. Denn ich glaube, fürs Führen brauche ich Zeit. Und wir sprachen ja beim letzten Mal über flache Hierarchien. Je flacher die Hierarchien, umso mehr Zeit brauche ich, um für Führung aufzuwenden. Und das ist etwas, wo ich jetzt froh bin, dass ich das mal sagen kann. Denn ich habe den Eindruck, in vielen Organisationen wird das zumindest anders gesehen oder anders gelebt. Da wird zu wenig berücksichtigt, dass Führung Zeit braucht und Engagement und so weiter. A und B, es wird zu wenig darauf geachtet, dass eine Führungskraft von den Fachaufgaben besser nachlässt. Denn das hat einerseits Wirkung auf die Führungskraft selber, was das Zeitmanagement angeht, und es hat vor allen Dingen Wirkung auf die Mitarbeitenden. Wenn der Chef alles besser weiß, alles besser kann, ja, ganz ehrlich, wozu soll ich denn als Mitarbeiter mich dann jetzt da engagieren und auf irgendwelche Lösungen produzieren, die am Ende vielleicht doch falsch aus Sicht des Chefs sind? Also das hat erhebliche Wirkungen und insofern, ja, stimme ich Ihnen zu, das ist tatsächlich anspruchsvoll. Aber ich würde beim Mitleid nicht stehen bleiben, sondern würde eben nachdenken, was kann man tun?
Ich greife nochmal den Faden auf mit den jungen Leuten. Ich hatte neulich irgendwo, ich muss mal gucken, wenn ich es finde, werde ich es in die Shownotes reinpacken, eine Erhebung gesehen, dass immer mehr junge Leute keine Lust haben, Führungskräfte zu werden, was ich eben auch entsprechend nachvollziehen kann, durchaus. Ich greife das nochmal auf. Auch der Punkt, wenn wir jetzt mehr und mehr junge Leute haben, die keine Führungskraft werden wollen, bedeutet das ja, wir werden also irgendwann in ein paar Jahren weniger Führungskräfte haben. Und wenn wir weniger Führungskräfte haben, sind wir bei einem Thema vom letzten Mal, dann brauchen wir wieder größere Führungsspannen und eventuell flache Hierarchien, weil wir nicht genug Führungskräfte haben. Weil dann ist es aus der Not heraus, ne? Eben entsprechend. Und das sollte man sich eben auch nochmal überlegen. Also, dass man, wenn man nachher aus der Not heraus flache Hierarchien hat, wenn man keine Führungskräfte bekommt oder entwickeln kann, finde ich eine gruselige Vorstellung. Aber nochmal zum Thema Führung und das in Unternehmen. Was ich eben so beobachte, deswegen bin ich da so mir ist aber vielleicht ein bisschen negativ geprägt. Und ich will noch nicht sagen, dass ich resigniere. Aber ich bin schon negativ geprägt, weil was ich beobachte, und das beobachte ich jetzt nun schon seit vielen, vielen Jahren oder auch schon, glaube ich, Jahrzehnten, dass in den meisten Unternehmen sich um das Thema Führung eigentlich gar nicht wirklich groß gekümmert wird. Also dann gibt es dann Führungsseminare im Sinne von Gesprächsführung, Rückkehrgespräche, wie mache ich Zielvereinbarung. Das ist für mich alles so Handwerkszeug, sage ich jetzt mal, so Rüstzeug, was ich sicherlich brauche. Aber es gibt kein klares Verständnis davon, wie soll bei uns geführt werden und was zeichnet eine gute Führungskraft eigentlich aus in unserer Organisation. Das muss ja nicht bei allen so sein, das kann auf der anderen Straßenseite beim anderen Unternehmen schon wieder ganz anders aussehen. Und dann gibt es dann häufig die Antwort, naja, die soll irgendwie integer sein, soll nicht diskriminieren und nach Möglichkeit irgendwie eine Vorbildfunktion. So,
schön. Und Ergebnisse liefern.
Ja genau, Ergebnisse natürlich auch. Und dann steht man schon da, aber was das jetzt im Tagesgeschäft dann auch nachher bedeuten soll und wie, genau wie Sie auch sagten, wenn ich große Führungsspannen habe, wenn ich zugeballert werde mit diversen administrativen Tätigkeiten, habe ich unter Umständen gar keine Chance in eine Führungsrolle oder überhaupt nur eine Führungsaufgabe, die es auch wirklich wert ist, so genannt zu werden, eben entsprechend zu kommen. Und ich beobachte eben, dass viele Unternehmen, wenn nicht sogar die meisten, ihre Führungskräfte da im Regen stehen lassen. Ich kenne nur wenige Unternehmen, insbesondere Toyota jetzt in Japan, die wirklich ein klares Führungsleitbild haben, aber dann auch darunter sozusagen fassen, was bedeutet das im Tagesgeschäft? Und nicht einfach nur ein Führungsleitbild haben im Sinne von Blick fürs Machbare, für die Mitarbeiter da sein, für die Prozesse da sein, den Kunden im Fokus. Super. Ja, was mache ich damit? Keine Ahnung. Und vor allem jeder interpretiert es anders. Und das ist für mich einer der ganz großen Knackpunkte. Es gibt kein einheitliches Führungsverständnis in der Organisation. Ich sage mir so, wenn es eine Fußballmannschaft wäre, haben wir unter Umständen in der Organisation 11 Führungskräfte. Und der eine spielt eher defensiv, der andere offensiv. Der andere macht Raumdeckung, der andere Manndeckung. Aber so entsteht kein vernünftiges Spiel durch die Mannschaft.
Ja, also das Sportbild wird häufig bemüht, das passt häufig, manchmal passt es auch nicht so gut, aber ich komme mal zurück auf das, was ich verstanden habe zum Thema, das würde ich Führungsleitbild oder Führungskultur nennen, also Führungskultur, die sich vielleicht, vielleicht macht es Sinn, da wäre ich bei Ihnen, sich dazu Gedanken zu machen sozusagen, ne? Also bei welche, was heißt denn das bei uns, auch das ist vom jeweiligen Verantwortungsgrad auch, kann sich das unterscheiden, was heißt denn das bei uns, was muss denn eigentlich eine Führungskraft fachlich können, und da meine ich eben auch Führungsfach, ne? Also ist das eine Führungskraft, die regelmäßig Trennungsgespräche, regelmäßig Feedbackgespräche, regelmäßig Jahres- oder hoffentlich ein bisschen öfter Gespräche mit den Mitarbeitern pflegt, und was ist eigentlich Gegenstand dieser Gespräche, bis hin zu welche, das beobachte ich auch so manchmal so, ne, wo dann die besten Fachkräfte, Führungskräfte werden ja dann je höher, vielleicht auch betriebswirtschaftliche Fachwissen wird dann relevanter. Es nutzt dann eben nicht mehr nur, ein guter Fachmann zu sein auf seinem Fachgebiet, sondern dass eben auch betriebswirtschaftliches Know-how auch mit einer Rolle spielt. Irgendwie Kostenleistungsrechnung, Prozesskostenrechnung und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die ich als Führungskraft, die sehr hilfreich sind, wenn ich sie auf dem Schirm habe, damit ich meinen Job irgendwie ideal und gut machen kann als Führungskraft. Und da ist tatsächlich auch so eine ähnliche Beobachtung, das würdigen viele Unternehmen, ja, vielleicht auch verständlich, aus Kosten, Zeit, überall ist der Druck relativ hoch. Das ist ein bisschen in den Organisationen, die dann auch Berater rufen, ist ja klar, da ist der Druck dann irgendwie hoch. Und das ist dann so eine Situation, die ist nicht so ganz gut geeignet, um sich da Gedanken zu machen. Aber auf der anderen Seite, es gab auch Phasen, es gibt immer wieder Phasen in Unternehmen, wo der Druck nicht so hoch ist. Und auch da kann ich das tatsächlich selten erkennen, dass Unternehmen sich wirklich darum kümmern, da was zu machen. Mir fällt dazu ein Projekt ein, das habe ich gemacht. Also ich will da keine Werbung machen, sondern einfach nur als eine Handreichung oder als eine Idee, eine Verlängerung der Idee, die Sie formuliert haben. Nämlich, also in dem konkreten Beispiel nennt sich das Reifegradmodell. Da kann man auch wieder diskutieren, Reife und so, ne? Ist das nicht ein bisschen arrogant? Aber was ist damit gemeint? Da hat sich das Unternehmen Gedanken gemacht und hat gesagt, also wir haben hier folgende Hierarchiestufen, wir haben hier folgende Führungslevel, da gibt es dann so Teamleiter und dann gibt es so Oberteamleiter und dann gibt es da so Bereichsleiter. In dem Beispiel. Dann haben die sich überlegt, was braucht denn jetzt so ein Teamleiter, was muss der eigentlich fachlich können, was muss der sozial können, also muss der sich mit Kommunikation auskennen, ja oder nein, und wenn ja, wie tief muss er sich auskennen. Und die haben daraus entwickelt ein Modell, wo sie sagen, also die Führungskraft, die Teamleiter in diesem Beispiel bei uns werden muss, die muss also in 8 von 10 Kästchen, die da aufgeschrieben sind, muss die irgendwie einen Haken haben. Und das hat aus meiner Sicht, diese Art vorzugehen, 2 Vorteile. Erstens macht es, dass der Führungskraft des Teamleiters etwas leichter, zum Beispiel ein Führungsgespräch zu führen. Denn dann könnte man sich an diesen 10 Kästchen langhangeln und könnte sagen, wir machen jetzt mal eine Selbst- und eine Fremdeinschätzung, je Kompetenz, heißt es in dem Beispiel, die dort festgeschrieben steht. Da entsteht dann manchmal der Bedarf zu sagen, ja, wie messen wir das und so, das verstehe ich alles. Aber erstmal ist das doch unheimlich wertvoll, als Führungskraft zu wissen, also der Teamleiter, den ich hier führe, oder die Teamleiterin, die sollte jetzt von 10 fachlichen bei 8 irgendwie zumindest auf dem Weg sein. Und das erleichtert auch, sagen wir mal, zielführende und sinnvolle Gespräche zu führen. Und der Vorteil aus Sicht des Teamleiters ist der weiß dann ganz genau, was wird denn von mir erwartet. Also wenn das so ist, wie Sie beschreiben, es gibt kein Führungsleitbild, es gibt keine beschriebene Führungskultur, ja dann, woran mache ich denn als folgende Führungskraft oder als jemand, der in Erwägung zieht, vielleicht dankenswerterweise in Erwägung zieht, eine Führungsrolle zu übernehmen, woran mache ich denn jetzt fest, was von mir erwartet wird? Ja, Ergebnisse, ja super, ne? Das ist irgendwie klar, aber das ist doch noch lange nicht das Ende der Geschichte. Ich will also damit sagen, das konkret zu machen, aufzuschreiben, wirkt auch unheimlich befreiend und klärend, auch für Leute, die sagen, also mehr Geld ist ja immer gerne genommen, ne? Aber was geht denn damit einher, mit einer Teamleitung als Beispiel? Oder wenn ich Teamleiter bin und will Oberteamleiter oder will Bereichsleitung werden, was geht denn damit einher? Und im Beispiel von diesem Reifegradmodell, in Anführungszeichen, habe ich zumindest mal die Möglichkeit, ich kann da reingucken und kann sagen, anhand der Dinge, die ich da lese und die da von mir gefordert werden, sehe ich mich da überhaupt oder sehe ich mich da nicht? Weil ich habe die Befürchtung, wenn es so etwas nicht gibt, wenn das nicht geklärt ist, wenn das nicht besprochen ist, dann gäbe es vielleicht einige, wie gesagt, wir haben ja gerade gesagt, heute zunehmend weniger, beklagenswerterweise, aber dann gibt es bestimmt einige, die sagen, ja, also einen größeren Dienstwagen und ein höheres Gehalt und da so ein bisschen oben rumspringen, weniger arbeiten, also ich weiß nicht, fantasiere da jetzt rum, ne? Aber solche Bilder könnten entstehen. Und die sind halt hinreichend schief. Und dann haben wieder die Führungskräfte oben die Mühe, einem Mitarbeiter zu erklären, dass sie ihn für nicht geeignet halten. Und dann gibt's ganz schiefe Gespräche, die dann manchmal auch zu Trennungen im schlimmsten Fall führen.
Aber das ist ein schönes Stichwort jetzt hier für mich. Ich bemühe trotzdem nochmal wieder Sport. Für mich ist es immer so, wie die Fußballer immer sagen, was zählt ist auf dem Platz. Und ich finde es grundsätzlich gut, wenn, ob es jetzt so ein Reifegradmodell ist, ein Anforderungsprofil, ein Leitbild, also wenn erstmal überhaupt klar ist, wo wollen wir hin, was bringt das so mit sich, wie verstehen wir das, was gehört für uns dazu, was gehört nicht dazu. Wenn man das erstmal hat, ist das schon mal die halbe Miete, sage ich jetzt mal so. Und jetzt kommt das dann irgendwann in die Umsetzung. Und was ich eben häufig eben erlebe, ist A, fangen wir mal von oben runter an, dass es da eben auch zu diesen Leitbildern, wenn es die denn gibt, und zu diesen Reifegraden und alles, was so beschrieben wurde, dass es da aber keine Vorbildfunktion gibt. Also das heißt, mit dem Fisch und dem Kopf, ne, geht es da schon los. Das heißt, einfach nur was aufschreiben, da kann man ja auch, ich sag mal, jetzt ein Berater, da kann man eine Hochschule installieren, da gibt es auch sogar Bücher, da kann ich das mit Kopieren einfügen, dann machen. Das ist ja nicht das Thema. Das Thema ist ja, wie leben wir es vor, wie fordern wir es ein, und das bedeutet natürlich auch von Führungskräften höherer Ebene, dass sich die, die ich führe, auch mal vielleicht beiseite nehmen, zum Beispiel wie beim Sport, im Training, und mal sagen, was hast du jetzt hier bei dem Spielsystem noch nicht verstanden, das muss ich dir nochmal erklären und hier mache ich das fest. Und das passiert ja häufig auch nicht, weil ja diese Führungskräfte wiederum keine Zeit haben, genau wie die anderen Führungskräfte. Und dann glaubt jeder, dass die Führungskräfte, die ich wiederum führe, die Führungskräfte sind, das schon irgendwie so machen, wie wir uns das vorstellen. Und ich habe zum Beispiel von einem recht bekannten deutschen, weltweit bekannten deutschen Unternehmen, also Konzern, wo der Vorstandsvorsitzende zu mir sagte, wissen Sie, ich habe nicht die Zeit dafür, mich um meine Führungskräfte zu kümmern, die Ebene direkt unter mir. Das sind hochbezahlte Top-Leute, die wissen schon, was sie tun. Und das kann man so sehen, ne, durchaus. Ich würde es anders sehen, weil ich bleibe wieder beim Sport. Ich kann eine Fußballmannschaft haben mit super Top-Profis. Jeder Einzelne ist ein Superstar. Für die 20 Millionen von mir aus im Jahr. Aber der Trainer, der Trainerstab muss daraus eine Mannschaft machen, die funktioniert. Und dann auch mal welche auf die Bank setzen, wenn es nicht so funktioniert, wenn man Denkzettel verpasst werden muss, wie auch immer. Aber wenn ich als höhere Führungskräfte meine Führungskräfte nicht führe, keine Vorbildfunktion, überhaupt nicht mal klar mache, was ich will, dann ist es schon bitter. Und wenn ich als Führungskraft dann anfange, mir selbst Gedanken zu machen, an Bahnhofsbuchhandlung oder sonst, wenn wir Bücher zum Thema Führung kaufen, führen wie die Wölfe, wie die Pinguine, wie Jürgen Klinsmann, wie Dieter Bohlen und was es so alles gibt, dann ist es das nächste Armutszeugnis. Das ist zwar nett, wenn die sich weiterbilden, aber das muss vom Unternehmen kommen. Und da kenne ich nur, muss ich ehrlich sagen, in Deutschland nur ganz, ganz, ganz wenige Fälle. Ganz, ganz wenige.
Ja, stimme ich Ihnen zu. Ich greife mal ein Stichwort auf, das mir gut gefallen hat. Ich habe Sie sagen hören, Vorbildfunktion gibt es nicht. Und da würde ich sogar sagen, ja eben doch. Also in Ihrem,
ja, stimmt, ja, klar. Ja,
in Ihrem Beispiel, der Vorstandsvorsitzende, der sagt, also ich modifiziere das jetzt mal und ich weiß auch nicht genau, worum es da geht, also ne, so ganz modellhaft nur. Ne, das ist ja jemand, der sagt, ja, also meine Führungskräfte, die werden so hoch bezahlt, die müssen das können. Das ist sozusagen eingepreist, so ein Argument höre ich manchmal. Und ich fürchte eben, dass wenn das Vorbild ist für diese Führungskräfte, habe ich die ganz, ganz harte Befürchtung, dass die mit ihren Leuten auch so umgehen. Also ja, logisch, aus der Zeitnot logisch. Zu sagen, ich habe jetzt keine Zeit zu führen, jetzt gucke ich da, ja, die Leute sind gut ausgebildet, die kosten so viel Geld, die können das schon.
Aber das ist auch ganz normal, ich sag mal so sinngemäß wie bei Kindern. Also ich gucke doch sozusagen nach oben. Und wenn ich jetzt als Kind sage, ja, mein Vater, meine Mutter macht das auch nicht, warum soll ich das dann unter Umständen machen, ist doch auch relativ klar. Und in Unternehmen beobachte ich genau das Gleiche, das sagen die auch. Wenn die und die Führungskraft, Top-Führungskraft, sich schon nicht an Standards, Regeln hält, ja, warum soll ich denn das dann machen? Also was ist denn das für eine Vorbildfunktion?
Also ich erinnere mich gerade an die letzte Folge, wo wir über flache Hierarchien gesprochen sind. Da ist mir aufgefallen, Sie haben Spaß an Autoritäten. Und da muss ich natürlich sehr, sehr vorsichtig sagen, also das Setting der Kindererziehung und das Setting von Führung, ich weiß, dass das gerne verglichen wird, aber ich würde da ist mir schon wichtig, nochmal zu sagen, da gibt es gewisse Ähnlichkeiten, aber es gibt auch erhebliche Unterschiede. Also zum Beispiel im Setting Führung habe ich es in der Regel mit erwachsenen Menschen zu tun, die bestimmte Dinge, mal mehr, mal weniger vielleicht in meinen Augen, aber die doch eigenverantwortliche Wesen sind. Und das Ziel von Führung ist auch ein anderes als das Erziehungsziel.
Also das ist, glaube ich, klar. Aber nichtsdestotrotz beobachten Menschen, die im engeren Kontakt zueinander interagieren, ob es jetzt eine Familie ist oder ein Team oder so, beobachten andere.
Und kopieren das und oder übernehmen das.
Ja, oder machen genau das Gegenteil, weil sie eben sagen, das ist totaler Bockmist. Da mache ich nicht mit. Oder ich bin auf Krawall gebürstet und das mache ich jetzt nicht. Beobachtet, ja. Und wenn eine Führungskraft, egal auf welcher hierarchischen Ebene, laut rausposaunt, Ordnung und Sauberkeit ist uns wichtig, läuft aber selber an den größten, ich sag mal, Misthaufen vorbei, hebt nichts vom Boden auf und irgendwas in der Hand oder schmeißt selber noch was weg. Das spricht sich in einer Organisation in so großer Windeseile rum, dann ist das Thema auch ziemlich schnell durch.
Ich glaube sogar, es spricht sich nicht nur rum, sondern es wird eben, wie Sie richtig sagen, beobachtet und meistens sind das unbewusste Prozesse. Also in diesem Beispiel, eine Führungskraft sagt, auch mit im Brustton der Überzeugung und wahrscheinlich sehr authentisch, Ordnung und Sauberkeit ist hier wichtig, weil er das vielleicht im 5S-Seminar gelernt hat, vielleicht bei Ihnen. Kleine Spitze. Also dann glaube ich sogar dieser Führungskraft, dass ihr das wichtig ist, aber wenn eben beobachtbar ist, dass ich als diese Führungskraft an einem Dreckhaufen vorbeigehe und da nichts unternehme und nicht stehen bleibe und eingreife, dann muss das gar nicht besprochen werden, sondern das beobachten Menschen. Und dann ist das ein unbewusster Prozess, der dazu führt, dass die Menschen dann sagen, ja, so wichtig scheint es ja doch nicht zu sein. Es scheint doch so eine Art Parole nur zu sein und dann bete ich die mal nach und dann ist gut. Und das ist genau das, was ich meine mit Na klar, bin ich als Führungskraft, ich bin mit allem, was ich tue, das ist übrigens auch ein, sozusagen, ein, was mit der Rolle der Führungskraft einhergeht, ich werde beobachtet. Und zwar mit allem, was ich tue und mit allem, was ich nicht tue. Und es ist, zumindest so in meiner Erfahrung nach, extrem hilfreich, Führungskräfte da manchmal dran zu erinnern, dass das so ist. Das ist natürlich anspruchsvoll. Jetzt gibt es wieder eine Ähnlichkeit zur Erziehung. Ich glaube auch, dass in der Kindererziehung das ein viel wesentlicherer Wirkmechanismus des Erziehungserfolges sind, also wie verhalte ich mich eigentlich, als jetzt irgendwelche Parolen, mach dies, mach jenes, lass dies, lass jenes. Und das muss einem als Eltern, oder muss gar nicht, aber hilft, wenn einem als Eltern das ab und zu mal bewusst wird, genauso wie als Führungskraft. Und daraus leitet sich ja noch nicht sofort ab, ich weiß jetzt sofort, was zu tun ist. Und jetzt habe ich es raus und jetzt weiß ich, wie ich perfekt führe, respektive jetzt weiß ich, wie ich perfekt erziehe. Das ist eben auch ein Kennzeichen von Führung, was ja heute unser Thema ist, zu sagen, das ist eben ambivalent und das ist eben widersprüchlich und teilweise paradox. Und teilweise gibt es eben, mir gehen dann Dinge durch, wo ich, ne, diese Führungskraft in dem Beispiel, ich habe das eben nicht gesehen oder ich habe musste schnell zu meinem Chef. Ich denke dann so, ich konnte das jetzt nicht tun. Ne? Also da gibt es 1000 Beispiele, glaube ich, wo das eben nicht so, wenn wir Berater zusammensitzen, wir wissen dann immer genau, wie es geht. Aber ich glaube, wo dann im echten Leben das eben einfach schief geht, nicht funktioniert oder widersprüchlich wahrgenommen wird.
Was ich mir nicht verstehe, ist, Sie werden es wahrscheinlich gleich wieder laut aufschreien und widersprechen, wie schon bei der letzten Folge. Was ich nicht verstehe, ist, Unternehmen, das hatten wir letztes Mal schon gehabt, beliefern Kunden. Kunden bestellen was, Kunden bekommen was. Das sind Prozesse. Das ist immer das alte Thema, ich muss immer wieder drauf rumreiben. Und Führungskräfte führen nun Menschen, die in diesen Prozessen arbeiten, die unsere Kunden glücklich machen sollen. Seien es jetzt interne Kunden oder externe Kunden, letztendlich natürlich die externen. Aber das ist ein Thema. So. Und da müssen sie und sollen sie halt Ziele erreichen, wie der Arbeitsschutzqualität, Kosten, Zeit, was weiß ich was, so mit diesen Menschen, die da drin arbeiten. Wo ich sage jetzt, das ist doch erstmal für mich jetzt persönlich Strich drunter, da kann keiner was gegen sagen. Das ist, ich sag mal, Grundlagen der Mathematik so ungefähr oder Regeln beim Schachspiel. Also da kann ich jetzt auch nichts dran ändern, auch wenn ich die Figuren vielleicht einer anderen Farbe gebe, aber die Regeln bleiben gleich. Also das ist ja, glaube ich, das sollte klar sein. Und was ich immer nicht verstehe, ist, dass dann häufig so Führungskräfte jetzt so von unten nach oben, mein Eindruck, das schon nicht verstanden haben. Und dann eben ihre Führungskräfte wuschig machen mit irgendwelchen Themen und was die jetzt so machen sollen, dass nachher gar nicht mehr klar ist, wer führt hier die Prozesse. Ich habe in diversen Unternehmen Erhebungen gemacht in den letzten Jahren mit Studierenden zum Thema, wie viel Zeit verbringen Führungskräfte wirklich mit Führung vor Ort, also bei den Menschen in den Prozessen. Da gab es hier namhafte Unternehmen, wo Führungskräfte 10 Stunden am Tag wirklich vor Ort begleitet wurden über mehrere Tage. Die haben 0% ihrer Zeit geführt. Also die saßen nur am Rechner, haben E-Mails geschrieben, Excel-Tabellen bearbeitet, saßen in Besprechungen und die waren todtraurig, dass sie nicht führen können. Es gab auch andere, die hatten ähnliche Werte, die waren sehr glücklich, weil sie mussten nicht führen. Und wo ich immer denke, wie kann ein Unternehmen sowas zulassen? Ich habe dann auch immer zu den Geschäftsführern gesagt, Glückwunsch, ihre Mitarbeiter führen die Prozesse quasi autonom oder teilautonom, weil sie ihre Führungskräfte rausnehmen. Und wenn ich jetzt mal unterstelle, ich habe Bock auf Führung, als Führungskraft, dann wäre ich tief traurig über diese Situation.
Ja, ich höre ja bei Ihnen immer so ein bisschen raus den Wunsch und den Willen und die Mission, sozusagen Ihren gedachte Idee als Führungskraft so wirksam wie es irgend geht auf andere zu übertragen. Und da habe ich Zweifel daran, ob, also dass Sie das so, ich insinuiere das jetzt, dass Sie das wünschen, ne? Aber wenn Sie es wünschen würden, ich kenne ja Führungskräfte, die wünschen sich das, ich habe dann immer so ein bisschen Zweifel, ob das auf diese Art und Weise gelingt, beziehungsweise ich habe es auch so, ich interpretiere das jetzt ein bisschen rein in das, was ich gehört habe von Ihnen, ich höre so raus, und wenn das mal nicht funktioniert, dann muss ich nur noch enger begleiten und noch enger kontrollieren und noch strenger sein, damit es funktioniert. Das mag sein, ich setze Folgendes dem entgegen, und zwar, da steht irgendwo mal, müsste man im Zweifel in die Shownotes mal eine Quelle machen. Bei Luhmann steht das irgendwo. Und zwar, der hat beobachtet, in dem Moment, wo ich in einer Organisation Regeln erschaffe, und es ist notwendig, dass eine Organisation Regeln hat, Aber es ist nun mal so, in komplexen und vor allen Dingen in lebenden Systemen, dass in dem Moment, wo ich eine Regel schaffe, schaffe ich auch die Situation, dass es hinreichend viele Situationen geben wird, automatisch, wo diese Regel umgangen wird. Und wenn Sie gucken, ich überlege, ob mir jetzt schnell ein Beispiel einfällt, wenn Sie gucken, wenn eine Regel umgangen wird, dann hat derjenige, der die Regel umgeht, nicht die Idee, die Anarchie auszurufen in der Regel, sondern der hat irgendeine gute Idee. Der will vielleicht einen Prozess beschleunigen, der will vielleicht einen Kunden besser bedienen oder der will eine Maschine besser auslasten. Und das ist, also Luhmann nennt das brauchbare Illegalität. Und das ist ein Problem für eine Organisation, weil da entsteht nämlich die Frage, wie gehe ich damit um? Und wenn ich jetzt das, was ich in Sie rein insinuiere, wahrscheinlich völlig falsch, wenn ich jetzt sage, okay, ich beobachte also Regelverletzungen und muss dann eben autoritär auftreten und muss dann den Leuten erklären, wie es geht, dann würde ich denken, werde ich diesem Problem nicht ausreichend gerecht.
Ja, es kommt aber, also mit dem, was Sie so da reininterpretieren, sage ich mal so, Teiltreffer. Ich sage jetzt nicht zu wie viel Prozent.
Punkt für Ehrlichkeit.
Ja, aber der Punkt ist ja der, also ich kenne das immer so als Prinzip der flexiblen Standardisierung. Das heißt, wir legen Regeln, Standards fest und so wie jemand eine bessere Idee hat, aus welchen Gründen jetzt auch immer, sollte man das überprüfen. Und wenn die Idee besser ist, dann wird die zum neuen Standard. Und das geht natürlich jetzt nicht unbedingt bei Umweltschutz, Arbeitsschutz, da haben wir gesetzliche Rahmenbedingungen, aber in vielen anderen Dingen. Es ist der Punkt aber eben der, wenn jetzt Führungskräfte keine Zeit haben, das sich wirklich mal anzuschauen. Deswegen liegt ja auch so das Thema KVP, Kaizen, Ideenmanagement, BVW, wie diese ganzen Instrumente da so heißen, Konstruktionen, Organisationskonzepte dazu, oftmals da nieder. Weil solche Ideen, Vorschläge ewig da drin hängen. Also das heißt, ich brauche ja schon Führungskräfte, die mitkriegen, ich sage mal jetzt mal, der Hans oder der Peter, die machen hier irgendwas anders. Ist das vielleicht sogar cleverer? Und damit sollte ich das übernehmen und gucken, wie wir das sozusagen zu einer besseren Lösung führen. Nur dafür muss ich entweder wieder vor Ort sein oder ich muss ein offenes Ohr haben, dass sie mich erreichen und ich dann auch die Zeit habe, mich darum zu kümmern. Das ist eben oftmals leider ja eben nicht gegeben. Und was passiert dann häufig in den Organisationen? Nämlich genau das, was Sie beschrieben haben. Die Leute machen es einfach anders. Ich unterstelle es einfach mal zum Besseren, manchmal sicherlich auch zum Schlechteren, aber die machen es einfach anders. Und jetzt kommt plötzlich etwas wie ein Audit um die Ecke. In 3 Monaten wird das und das auditiert. Und plötzlich, vielleicht kennen einige Zuhörerinnen und Zuhörer so etwas, sie wahrscheinlich nicht, Herr Scharf, weil sie ja nur mit sehr gut aufgestellten Unternehmen zusammenarbeiten oder bisher da gearbeitet haben, dass solche Audits immer vorher angekündigt werden müssen, damit sich alle vorbereiten. Die Standards auswendig lernen, etc., die Regeln, die so gelten, weil man ja sonst im Tagesgeschäft komplett anders arbeitet. Alle Führungskräfte wissen das, von ganz oben bis ganz unten, und alle machen mit. Und wenn das Audit vorbei ist, sagen alle, puh, jetzt können wir wieder so arbeiten, wie wir normal arbeiten. Und da denke ich mir immer, auch als Führungskraft, das ist doch Irrsinn. Das ist doch alles Irrsinn. Das ist doch, wenn man sich mal so auf die Zunge zergehen, ist Verschwendung hoch 10. Das ist doch eine Schauspielerei, die wir da vollführen. Und ich als Führungskraft muss das jetzt meinen Leuten auch noch klar machen. Ich würde doch auch sagen, Leute, auswendig lernen. Und wenn ich gut auswendig lernen kann, den schicke ich zum Seminar, wenn das Audit ansteht. Oder irgendwo hin, auf jeden Fall, der ist nicht da. Und ich sage, also als mitdenkende Führungskraft würde ich jetzt auch denken, ich bin doch im Irrenhaus hier.
So. Ja, also ich laufe gerade Gefahr, sozusagen jetzt wieder gegenhalten zu wollen und merke dann, dass das genau das ist, was ja nicht funktioniert, nämlich irgendwie so rezeptartig über Organisationen nachzudenken und eben dem Zusammenhang eben auch über Führung nachzudenken. Also ich gebe da gleich noch eine Idee rein, aber ich glaube, es ist eine Frage des Maßes, also wie stark, also welche Regeln gibt es in der Organisation? Und wie stark und wie häufig ist beobachtbar, dass diese Regeln umgangen werden. Und da gebe ich Ihnen recht, da gibt es sicher umgangene Regeln, weil einfach ein Standard oder eine Regel veraltet ist und nicht mehr gerecht wird dem. Was ich meinte, ist ein anderer Fall, nämlich der, dass es eine durchaus berechtigte Regel gibt und es eben im komplexen Tagesgeschäft trotzdem eine Situation geben kann, dass so ein Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter richtigerweise aus deren Sicht im Sinne des Teamziels, im Sinne des Unternehmensziels, sich in der Notwendigkeit sieht oder es eben einfach tut, die Regel zu umgehen. Und ich will dafür ich mache keine Werbung jetzt für Anarchie und für die Abschaffung von Regeln. Ich sage nur, da entsteht ein Organisationsproblem und vielleicht auch ein Führungsproblem, ein echtes Problem, was nicht einfach zu lösen ist. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, da gebe ich Ihnen wieder sehr recht. Ich glaube, ein Mittel da ist, natürlich als Führungskraft davon Wind zu bekommen und als Führungskraft darüber nachzudenken, wie stelle ich mich dazu und über sowas nachdenken zu können. Also ein Regelverstoß oder überhaupt eine Problemwahrnehmung zu bekommen, zu sagen, wir haben jetzt hier eine Regel, beispielsweise Arbeitsschutz, das hat jetzt jemand umgangen, damit hat er sich einerseits in Gefahr gebracht, das wollen wir nicht, das wollen wir auch nicht, dass das einreißt, berechtigt und also anerkennenswerte Ziele, aber vielleicht war in dem Moment er tatsächlich schneller oder konnte einen Auftrag schneller erledigen oder hat irgendwie eine andere für die Organisation, für das Teamziel sinnvolle Idee gehabt. Dann entsteht eben das Problem, wie gehe ich jetzt als Führungskraft damit um? Wie sanktioniere ich das, ja oder nein? Und da gibt es auch kein Rezept von mir jetzt, weil das ist ein offenes Problem. Und ich glaube, Führung ist eben gekennzeichnet von einer ganzen Reihe solcher offenen Probleme. Und was da hilft, ist nicht am PC sitzen und Excel-Charts auszufüllen, da gebe ich Ihnen recht, sondern es hilft, vor Ort zu sein. Es hilft, in einem guten und in einem verbindlichen, in einer guten Arbeitsbeziehung mit den Kolleginnen und Kollegen zu sein und dann situationsgerecht darauf einzugehen. Ich glaube eben, das merke ich immer so ein bisschen bei Ihnen raus, da entsteht der Wunsch aus diesem Problem, der Wunsch, das zu lösen über Regeln oder noch konsequentere Regeln oder noch konsequentere Anwendung von Arbeitsanweisungen als Beispiel. Den Wunsch finde ich verständlich. Ich glaube nur, das ist nicht das Alleinheilmittel, sondern ich glaube, es wird eben immer solche Situationen geben. Und ein Weg, das eine Lösung zu überführen, ist eben einen Weg gemeinsam zu suchen, gemeinsam mit den Mitarbeitern.
Da sind wir jetzt mal ausnahmsweise ja tatsächlich einer Meinung.
Ich bin baff.
Ja, ich auch. Also dann habe ich das die ganze Zeit auch überlegt, ob ich das wirklich sagen soll. Denn die Frage ist jetzt eben, und das ist jetzt wie so die Herausforderung der Führung, wir haben ja gerade auch über die jungen Leute gesprochen. Jetzt komme ich als junger Mensch, ich kenne aktuell einige, die frisch in Unternehmen reingekommen sind und gleich schon eine Führungsposition bekommen haben, mit mehr oder minder null Berufserfahrung, also ich sage mal minimal. Und jetzt kommen die in so eine Gemengelage rein. Da sage ich mal Glückwunsch. Wenn die nicht ans Händchen genommen werden, wenn die nicht begleitet werden, oder eben auch Glückwunsch, wenn sie mal jetzt so einen Silberrücken an die Seite gestellt bekommt, der halt eben sagt, ach komm, so Arbeitsschutzstandards, da ist noch nie was passiert. Da springen wir dreimal drüber hinweg und dann ist das auch in Ordnung. Und da frage ich mich wieder, wo sind die Führungskräfte da drüber, die dann auch sowas eben zum Beispiel begleiten und haben wir dann vernünftiges Onboarding für unsere Führungskräfte? Und da hört es dann auch schon oftmals auf. Also es gibt ein Onboarding, aber das ist dann eben halt, wie führe ich Mitarbeitergespräche, also alles, was wir schon mal so eben hatten. Und nicht unbedingt, wie binde ich die Leute ein im Sinne von Verbesserungsaktivitäten, wie spreche ich Abweichungen an oder wie gehen wir auch, ist das nächste Thema ja auch, die armen Führungskräfte. Jetzt habe ich eine Abweichung festgestellt, egal in welchem Themengebiet, Qualität, was auch immer, Liefertermintreue, irgendwas. Die Mitarbeiter jonglieren damit, nach bestem Wissen und Gewissen. Ich weiß, das ist eigentlich grundsätzlich nicht in Ordnung. Das Problem, die Wurzel des Problems, liegt vielleicht in der Nachbarabteilung oder irgendwo hierarchisch weiter oben. Jetzt geht es natürlich los. Als Führungskraft, wenn wir eine vernünftige Kultur haben, kann ich das Problem da platzieren, wo es herkommt. Und da sagen die Leute Danke oder entschuldigen sich, wir werden daran arbeiten, dass das nicht wieder passiert. Nur das gibt es ja auch nur in ganz wenigen Unternehmen. Das heißt, ich bin ja in meiner Abteilung, in meiner Kiste, nenne ich das mal so, in meinem Organigramm, vielfach ja gefangen. Von oben kriege ich Druckstörung, von der Seite kriege ich Druckstörung und ich muss jetzt mit meinen Mitarbeitern jonglieren, wie wir das hinkriegen. Und das empfinde ich auch etwas, wo ich sage, also auch erfahrenen Führungskräften, wie kann man denen das antun? Und Jüngeren finde ich es noch schlimmer, weil die haben halt nicht das Rüstzeug, nicht das Repertoire, damit umzugehen. Und also von daher, ich finde das so mannigfaltig, was wir an Problemen unseren Führungskräften aufbürden.
Und jetzt kommt noch was dazu und jetzt streiten wir uns hoffentlich wieder, damit es nicht zu kuschelig wird. Und zwar, jetzt gibt es ja noch übergeordnete Führungskräfte, die dann den Wettbewerb ausrufen, die dann sagen, ja, genau, wir wollen, dass unsere Führungskräfte einen Wettbewerb haben, so im Sinne, weil wir sagen, der Wettbewerb befördert die besten Ergebnisse. Ich bin da unsicher, denn genau in der Situation, die Sie beschreiben, wo eine Fehlerquelle aus einer Nachbarabteilung kommt, glaube ich, und wenn es romantisch ist, lasse ich mir den Vorwurf gefallen, glaube ich, dass eine gute Arbeitsbeziehung hilfreich ist, damit genau das passiert, was Sie beschrieben haben. Das fand ich sogar aus Ihrem Mund richtig überraschend romantisch, zu sagen.
War aber nicht romantisch gemeint.
Ja, also so im Sinne von Manager-Romantik, zu sagen, ich weise eine Nachbarabteilung auf einen zumindest etwas hin, was bei mir als Fehler ankommt, um es vorsichtig zu sagen. Ist ja auch immer manchmal nur eine Frage, wie formuliere ich es? Und dass die dann sogar sagen, oh, vielen Dank, dass du mich darauf hinweist. Ich habe jetzt eine Chance, besser zu werden und es tut mir leid, dass du da unter meinem Fehler gelitten hast. Wir stellen den ab. Das wäre ja sehr schön. Ich glaube vielmehr, dass, mir kam das gerade so das Wort, dass zu diesen Kompetenzen, die ich als Führungskraft brauche, eine Beziehungskompetenz hinzukommen muss. Denn das hat was mit der Abwägung zu tun. Das eine ist, einen Fehler festzustellen. Das andere ist, wie formuliere ich das? Ne? Hau ich dem das um die Ohren, dass es scheppert, mit so einer gewissen Schadenfreude? Oder versuche ich das sachlich zu formulieren und versuche einzupreisen in meine Kommunikation, dass ja niemand gerne auf einen Fehler hingewiesen wird, so erstmal a priori, sondern wie kommuniziere ich das, weil das bahnt dann auch den Weg, wie jemand vielleicht darauf reagiert. Also das hat ganz erheblich was mit Beziehungskompetenz zu tun und nichts mit Fach.
Und so mit Blick auf die Uhr kommen wir so in Richtung Zielgerade. Ich meine, so strittig waren wir diesmal gar nicht, ne? So
krass. Verrückt, ja. So, müssen wir beim nächsten Mal dran arbeiten.
Ja, müssen wir andere Themen nochmal raussuchen, mal aus dem Hütchen ziehen. Ja, weil ich glaube oder hoffe auch, dass dann schon so diese Diskussion mal so klar wurde, auch wenn wir jetzt nicht über Methoden, große Konzepte gesprochen haben, aber was da an Gemenge, wieder mal so an Gemengelage da im Raum steht. Ich glaube, aus dieser ganzen Gemengelage könnten wir alleine schon, wenn wir jetzt mit Redaktionsdokument und gut vorbereitet da reingehen würden, könnten wir wahrscheinlich 4, 5, 6 Folgen füllen, was man da konzeptionell methodisch tun kann. Und ich nehme für mich immer nur so mit, man muss ja jetzt nicht alles auf einmal angehen, was wir so angesprochen haben. Aber man muss aus diesem Knäuel an Themen mal mit dem ersten Faden mal oder zwei Fäden mal anfangen, die da rauszuziehen und die sauber entwickeln und nicht, wie Sie es gerade sagten, nachher die besten Fachleute einfach mal zur Führungskraft machen und die dann mehr oder minder allein lassen und dann nach dem Motto, schaut mal.
Ne? Ja, mit der Idee, ihr seid ja so gut bezahlt. Also auch da versöhnlicher Schluss, glaube ich auch, sich drum zu kümmern. Also ich glaube gar nicht, weil das ist eine Gemengelage, das ist sind sehr komplexe Situationen, im eigentlichen Wortsinn komplex. Und da helfen dann auch keine Rezepte, sondern was hilft, ist, das auf den Schirm zu kriegen. Und da gibt es einen Bedarf in vielen Unternehmen, die ich kenne, sich drum zu kümmern. Und da kommt es eigentlich, wäre auch dann sozusagen, würde der Komplexität gerecht werden. Es kommt gar nicht drauf an, wo genau fange ich da an, sondern es kommt drauf an, das zum Thema zu machen. Wie soll das bei uns aussehen?
Und vor allen Dingen, was ich auch noch mit auf den Weg geben möchte, gucken, das können Sie gleich aufschreien noch nebenher, sonst sage ich gleich Tschüss und auf Wiederhören.
Ja, so sind Sie.
Genau. Macht dann einfach hier den Strom weg. Und was aus meiner Sicht eben auch wichtig ist, dass erstmal Unternehmen sich Gedanken machen sollten, was verstehen wir persönlich unter guter Führung? Und nicht an erster Stelle, ich sage jetzt mal, Kataloge wälzen von Beratern, Weiterbildungsinstitutionen. Es gibt ja Führungsseminare wie Sand am Meer, hunderte. Ich will gar nicht sagen, dass sie gut oder schlecht sind. Es gibt genug für alle möglichen Lebenslagen und Problemlagen, gibt es da irgendwelche Seminare. Aber ich sollte erstmal klar haben, was erwarte ich von meinen Führungskräften? Methodisch, konzeptionell als Beispiel. Wie sollen die führen? Also Umgang mit Mitarbeitern zum Beispiel auch. Wo sollen die hinführen? Haben wir überhaupt Ziele, wo die hinführen sollen? Ohne entsprechende Ziele wissen sie ja gar nicht, wo die Reise hingehen soll. Wohin soll ich die Leute mitnehmen? Und das sollte man erstmal klären, bevor man sich nachher so einen großen Weiterbildungsseminarkatalog auf den Tisch legt und sagt, so, jetzt gucken wir mal auf Seite 132, dann machen wir es doch mal.
Also ich glaube, wenn uns jetzt die eine oder andere hier zuhört und sagt, Mensch, sowas Ähnliches kenne ich in meinem Unternehmen auch oder kann ich auch beobachten. Ich fand Ihre Frage gut. Ne? Also ich stelle mir so verschiedene Führungskräfte, Geschäftsführer, Inhaber vor, die ich so kenne, die, wenn man die jetzt fragen würde, wie ist denn das bei euch mit Führung? Wie genau sieht denn bei euch Führung aus? Welche Kompetenzen braucht ihr denn? Und wie genau soll das in so Beispiellagen, die wir heute besprochen haben, aussehen? Ich stelle mir vor, dass der eine oder andere da wirklich tatsächlich ins Nachdenken käme. Also insofern kann das gut anfangen mit einer guten Frage. Die Frage nämlich, wie soll das bei uns konkret aussehen?
Und so zum Abschluss, jetzt nicht um den Leuten den Mut zu nehmen. Ich kann sagen, aber ich stelle die Frage immer, seit mindestens 15 Jahren, vielleicht auch schon 20 Jahre in Unternehmen, wenn es um Führung geht oder auch um Prozesse. Was verstehen Sie unter guter Führung? Bitte nicht diese Antwort nicht diskriminieren und sowas, das ist gesetzt, sondern was verstehen Sie unter handwerklich guter Führung? Und da kommt in der Regel nichts. Oder eben die Frage, wenn ich ab Montag hier anfangen würde als Führungskraft, was geben Sie mir an die Hand? Was erwarten Sie von mir? Und da kommt auch nichts in der Regel. Doch, der Blick fürs Machbare soll geschärft sein.
Und Ergebnisse.
Genau, und Ergebnisse. Vielen Dank und bis bald.
Dankeschön.
Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast bzw. neuerdings auch bei Spotify freuen. Genauso würden wir uns über eine persönliche Empfehlung freuen an Freunde, Bekannte, Unternehmer und Arbeitskollegen bzw. eben jene Menschen, die ein Interesse an unseren Themen haben und einen Nutzen für sich daraus